Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung!
Liebe Hörerfamilie, liebe Gläubige, Sie hören wieder Kaplan Tobias Hauenstein, ein Diözesanpriester. Es freut mich sehr, dass ich die Sendereihe über den kleinen Katechismus des katholischen Glaubens fortführen darf. Ohne Gebet geht gar nichts. Das habe ich auch gelernt in meinem christlichen Leben. So möchte ich ein Gegrüßet seist du Maria beten. Auch ein schöner Gedanke, wenn die, die das dann anhören, mitbeten für die Anliegen der lieben Gottesmutter, für die Anliegen der Kirche, für die keiner betet. Zur Ehre Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heilige Petrus und Paulus, bittet für uns. Heiliger Johannes der Evangelist, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Wir sind angekommen bei der Frage 20. Wie gibt Gott sich den Menschen zu erkennen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Das ist eine Frage, die drei Antworten hier hat. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel sagen. Ja, das ist wohl eine der allerwichtigsten Fragen vom ganzen Katechismus, denn wir leben schon in einer Zeit, wir schreiben das Jahr 2026, wo viele nicht an Gott glauben können, nicht an Gott glauben wollen, wo sich manchmal Menschen wundern, wenn sie sagen, glaubst du das wirklich? Wo vor allem der normale katholische, apostolische Glaube so verzerrt dargestellt worden ist, so sehr bekämpft worden ist, verfälscht worden ist, dass Grundwahrheiten unseres Glaubens, wie dass wir von Adam und Eva abstammen, bei vielen Menschen bloß noch Stirnrunzeln und Unverständnis hervorrufen. Wie gibt sich Gott den Menschen zu erkennen? Gott gibt sich den Menschen zu erkennen erstens durch die sichtbare Welt, zweitens durch die Stimme des Gewissens und drittens durch die göttliche Offenbarung. Die Gotteserkenntnis aus der Schöpfung. Nichts kann aus sich selbst entstanden sein. Sie kennen sicher das Sprichwort, von nichts kommt nichts. In der Schule habe ich dann den Schülern gesagt, schau mal, wenn du nichts lernst, wenn du die Vokabeln nicht lernst in Englisch, dann kannst du sie einfach nicht. Wenn du deine Hausaufgabe nicht machst, dann ist sie nicht da. Nichts kann sich ohne treibende Kraft bewegen. Das gewaltige Weltgebäude kann nicht von selbst entstanden sein. Das Heer der Sterne kann nicht von selbst in Bewegung gekommen sein. Gott ist es, der den Gestirnen ihre Bahn gewiesen hat. Die Bibel hat ja auch wunderschöne Stellen, die das bezeugen. Psalm 18, die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, das Firmament kündet seiner Hände Werk. Wir erkennen also aus den erschaffenen Dingen, dass es ein höchstes Wesen gibt bzw. geben muss. Der heilige Paulus sagt, dass die unsichtbare Wesenheit Gottes in den erschaffenen Dingen erkennbar und sichtbar ist, Römer 1. Altes Testament, Buch Weisheit 13, aus der Schönheit der Geschöpfe kann man auf ihren Schöpfer schließen. Die Kirche hat das natürlich auch bekräftigt und noch einmal erklärt. Das Erste Vatikanische Konzil hat 1869 definiert, der wahre Gott kann aus den erschaffenen Dingen durch das natürliche Licht der Vernunft mit Gewissheit erkannt werden. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Der wahre Gott kann aus den erschaffenen Dingen durch das natürliche Licht der Vernunft mit Gewissheit erkannt werden. Mit Gewissheit, jeder, der eben über den Vernunftgebrauch verfügt, kann mit Gewissheit erkennen, dass es einen Gott geben muss. In der Philosophie ist da oftmals auch viel angerichtet worden. Der Philosoph Immanuel Kant, Professor für Philosophie und Naturwissenschaft, hatte eben gerade nicht recht, wenn er behauptete, dass das Dasein Gottes weder erkennbar noch beweisbar ist. Aus den Fußspuren im Sand oder Schnee lässt sich schließen, dass hier jemand gegangen ist. Auf ähnliche Weise schließen wir aus dem Dasein des Universums auf das Dasein Gottes. Ein Licht kann sich nicht selbst anzünden, und wenn es brennt, so verlöscht es wieder nach einigen Stunden. Am Himmel aber leuchtet ein herrliches Licht, die Sonne, und hat seit Jahrtausenden nicht an Glanz abgenommen. In einer wolkenlosen Nacht siehst du Millionen und Millionen von Lichtern am Himmel. Wer hat sie alle angezündet und wer erhält ihr wunderbares Feuer? Die bewunderungswürdige Ordnung in der Welt lässt auf einen Ordner von höchster Intelligenz schließen. Ich habe mal gelesen, dass das auch ein gewisser Albert Einstein gesagt hat, dass er sich dagegen verwehrt, dass man behauptet, er wäre ein Atheist. Das stimmt nicht, hat er gesagt. Und dass er auch gesagt hat, wenn man sich eben das Universum anschaut, dann sieht man da eine Vernunft, die das erschaffen hat, die das eben im Leben erhält, die unserer Vernunft meilenweit eben überlegen ist. Die bewunderungswürdige Ordnung am Himmelsgewölbe, besonders der Lauf der Gestirne, lässt auf einen Ordner schließen. Der heilige Theophilus von Antiochien hat gesagt, wenn ein Schiff auf dem Meer sicher dahin segelt und dem Hafen zufährt, so zweifeln wir gar nicht, dass es ein geschickter Steuermann lenkt. So schließen wir auch aus der herrlichen Ordnung im Weltall, dass ein unendlich weises Wesen dieses alles leitet. Es hat mal jemand gesagt, die Philosophie beginnt mit dem Staunen. Das sollten wir, denke ich, auch wieder lernen, dass wir mehr staunen können, auch über die kleinen, aber so schönen Fügungen in unserem Leben, in unserem Alltag. Auf unserer Erde sehen wir eine großartige Ordnung. Das sind Sachen, da denkt man gar nicht so groß drüber nach normalerweise. Aber wenn man das einmal so liest in guten Büchern, denke ich, kann das einen schon wirklich im Glauben bestärken. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht, zwischen den vier Jahreszeiten, die schöne Ordnung im Bau des Mikrokosmos, das hat mich immer sehr fasziniert, wenn man da so elektronenmikroskopische Bilder sich anschaut, wirklich in der allergrößten Vergrößerung. Wenn man sich anschaut, wie eine Blütenpolle eben geformt ist, wirklich die kleinsten Strukturen, da ist nichts von Chaos, das ist eine Symmetrie, eine Schönheit, muss man sagen, dass man nur staunen kann. Die Pflanzen, die Tiere, der menschliche Körper, der gleichsam auch eine Welt in sich ist, lassen auf einen Ordner von ausgezeichnetem Verstand schließen. Die kunstvoll beschaffene Komplexität des Auges, des Gehörs, des Herzens, des Nervensystems, der Verdauungsorgane und so weiter. Das kann unmöglich von selbst entstanden sein, wenn man an das menschliche Herz einmal denkt, das Millionen, Abermillionen mal schlägt, auch wenn wir nachts schlafen, schlägt unser Herz, ohne dass wir nicht leben könnten. Schon das kleinste Haus setzt einen verständigen Baumeister voraus, die einfachste Uhr einen geschickten Uhrmacher. Umso weniger kann diese herrliche Ordnung im Weltall von selbst entstanden sein. Sehr spannend ist hier, dass alle Völker der Erde vom Dasein eines höchsten Wesens innerlich überzeugt sind. Man hat Städte gefunden ohne Mauern, ohne König, ohne Buchstaben, ohne Münzen, ohne Gesetze, aber keine Stadt ohne Tempel, ohne Gebet oder ohne Opfer, hat schon Plutarch gesagt. Das ist ein griechischer antiker Schriftsteller, gestorben 125 nach Christus. Gibt es spannende Aussagen auch aus der Antike. Ein gewisser Cicero hat gesagt, worin die Natur aller Menschen übereinstimmt, das muss wahr sein. Der heilige Johannes Damaszenos hat gesagt, die Erkenntnis, dass ein Gott existiert, ist jedem Menschen von Natur aus gewissermaßen angeboren. Das ist also die sogenannte natürliche Gotteserkenntnis, dass wir Gott durch die Offenbarung in der Schöpfung sozusagen erkennen können. Zwei Hauptwege haben wir: die natürliche Gotteserkenntnis und dann die übernatürliche Gotteserkenntnis. Wir sind bei der Frage 20, wie gibt sich Gott den Menschen zu erkennen? Die zweite Antwort hier ist durch die Stimme des Gewissens. Wenn man im Religionsunterricht die Schüler fragt, wer hat schon einmal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn man sich melden will, da habe ich noch nie erlebt, bei Hunderten, Tausenden Schülern eigentlich, dass da einer sich nicht meldet. Das ist spannend. Jeder kennt das also. Man kann ein schlechtes Gewissen haben, man kann natürlich auch ein gutes Gewissen haben. Nach katholischem Verständnis ist das Gewissen die innerste Mitte, ein Heiligtum im Menschen. Hier sind wir allein mit Gott. Der Katechismus der katholischen Kirche beschreibt das so: 1776, das Gewissen ist die innerste Mitte und das Heiligtum des Menschen, in dem er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem Herzen spricht. Ja, wir sind manchmal schon sozusagen allein mit Gott. Das kann kein anderer für uns dann entscheiden, das kann man nicht delegieren, wenn ich jetzt etwas zu entscheiden habe, was von moralischer Relevanz ist. Kann man auch nicht das einfach abschieben, wie das manche machen möchten. Da sage ich nichts dazu. In unserem Gewissen sind wir sozusagen schon allein mit Gott, oder wenn wir dann mal sterben, stehen wir vor Jesus Christus beim persönlichen Gericht. Da sind wir sozusagen auch alleine mit Gott. Natürlich steht dann der Schutzengel dabei, sicher die heilige Gottesmutter Maria neben uns. Aber alleine mit Gott heißt, da kann ich mich nicht auf einen anderen berufen oder sagen, der hat mich angestiftet. Wir haben unseren freien Willen, und die Entscheidungen, die wir mit unserem freien Willen treffen, treffen wir dann alleine, wenn wir jetzt nicht irgendwo unter Zwang entscheiden müssen. Und deswegen haben wir da auch die ganze Verantwortung dafür. Das Gewissen als Stimme Gottes und moralischer Kompass. Das Gewissen ist also nicht ein bloßes Produkt der Erziehung oder der Gesellschaft oder Angst vor Strafe. Versucht man ja immer, wenn man dann behaupten will, es gibt keinen Gott, dass man das dann alles immer so weg erklären kann. Die Menschen spüren ja, es gibt das Phänomen, dass man ein Gewissen hat, das sich einschaltet, plötzlich wie aus dem Nichts oftmals, das uns lobt oder das uns tadelt. Dann versucht man sich halt viele Sachen auszudenken, warum es so etwas gibt. Ja, das hat man halt durch die Erziehung internalisiert, verinnerlicht. Es gibt im katholischen Glauben einen von Gott eben uns gegebenen Maßstab für Gut und Böse. Die Würde des Gewissens, weil das Gewissen eben den Menschen direkt mit Gott verbindet, hat es eine große Würde. Der Mensch darf nicht gezwungen werden, gegen sein Gewissen zu handeln. Auch in Glauben und religiösen Fragen darf man da keinen Druck ausüben auf Menschen. Das Gewissen muss gebildet werden. Das ist auch spannend. Das Gewissen funktioniert natürlich nicht von alleine so super gut. Besonders wenn man in einer Zeit lebt wie wir, wo so viel Falsches, so viel Halbwahrheiten, so viel Manipulatives eben auch eben durch die Gegend schwirrt. Das Gewissen funktioniert nicht bei allen gleich gut. Das Gewissen muss man bilden. Das kommt später noch im Katechismus dann auch dran. Zur Gewissensbildung ist es notwendig, die Gebote Gottes, die Gebote der Kirche sowie den Katechismus zu kennen und regelmäßig das Gewissen zu erforschen. Gibt es dann Leute, die sagen, ja, mein Gewissen sagt mir, es ist egal, ob man sonntags in die Kirche geht? Und dann könnte man sagen, schau mal her, das steht ja schon in den 10 Geboten Gottes drin, du sollst den Tag Gottes heiligen. Die Kirche erklärt uns das dann so, als wir haben am Sonntag an gebotenen Feiertagen die heilige Pflicht, das heilige Messopfer zu besuchen. Ah, das habe ich gar nicht gewusst, sagt er dann. Ja, jetzt verstehe ich das. So kann dann ein irrendes Gewissen eben korrigiert werden. Das Gewissen erforschen. Man kann tagsüber, früher hat man das noch strenger gehandhabt, dass man eben gesagt hat, ja, du kannst doch morgens, mittags, nachmittags, mal abends dein Gewissen mal erforschen, so ein Partialexamen und dich überprüfen, wie war das bisher. Sünden können wir gleich bereuen. Heiliger Augustinus sagt, die Barmherzigkeit Gottes ist zu groß, wenn wir eine Sünde bereuen, hat er sie uns schon verziehen. Schwere Sünden muss man natürlich beichten, aber natürlich vor der heiligen Beichte eine gute Gewissenserforschung. Abends, bevor man das Licht ausschaltet, eben eine gute Gewissenserforschung. Oder natürlich besonders auch noch das Wort Gottes ernst nehmen, regelmäßig in der Bibel lesen. Das wird auch immer viel Licht des Heiligen Geistes bringen. Spannend ist hier, dass wir verpflichtet sind, auch unserem Gewissen zu gehorchen. Die katholische Moraltheologie sagt, der Mensch muss immer seinem Gewissen gehorchen. Es könnte also sein, dass man, vielleicht kann man gar nicht viel dafür, dass man eben die Überzeugung hat, ja, mein Gewissen sagt mir, ich muss das und das machen, dann soll man sich da schon daran halten. Es gibt also auch einen unschuldigen Irrtum. Wenn jemand unverschuldet etwas nicht weiß, also gar nicht wissen konnte, dass etwas falsch ist, und sich dann nach seinem Gewissen richtet, wird ihm dieser Irrtum von Gott nicht als persönliche Sünde angerechnet. Natürlich funktioniert es nicht, dass man sich absichtlich dumm stellt oder die Wahrheit ignoriert, um sündigen zu können. Das Gewissen ist der oberste praktische Richter der menschlichen Handlung. Es ist der Ort, an dem der Mensch seine persönliche Verantwortung vor Gott wahrnimmt, indem er im konkreten Alltag entscheidet, was ist hier und jetzt das Gute, das ich tun soll, und das Böse, das ich meiden muss. Es ist also schön zu sehen hier, dass es einerseits eben das Gewissen gibt, wo Gott zu uns spricht. Und so kann dann Gott ja auch jeden Menschen erreichen, wenn einer irgendwo wirklich abgeschnitten von jeder Zivilisation irgendwo im Urwald leben würde. So ist er doch nicht von Gott abgeschnitten, denn Gott hat jeden Menschen im Blick und spricht zu jedem Menschen und spricht auch zu diesem Menschen in seinem Gewissen. Einerseits das Gewissen, andererseits auch die Tatsache, dass eben sozusagen die Gebote Gottes, eben das Naturgesetz, uns ins Herz geschrieben ist. Das noch zum Abschluss von diesem zweiten Punkt hier. Jeder Mensch fühlt in seinem Inneren die Verpflichtung, böse Handlungen, zum Beispiel Mord oder Diebstahl, zu unterlassen. Wer dieses innerlich eingeprägte Sittengesetz übertritt, empfindet Unruhe und Furcht. Wer es befolgt, Ruhe und Zufriedenheit. Manche Menschen haben sogar lieber ihr Leben hingegeben, als gegen dieses ihnen eingeschriebene Sittengesetz zu verstoßen. Es muss also ein über den Menschen stehendes höchstes Wesen existieren, das dieses Sittengesetz allen Menschen eingeprägt hat. Das haben schon die Heiden erkannt, noch einmal der römische Redner und Staatsmann Cicero, gestorben 46 vor Christus. Der sagte, ist die Überzeugung aller weisen Männer, dass das Sittengesetz nicht von Menschen erdacht oder von den Völkern eingeführt sei, sondern von einem ewigen Wesen stamme, dessen Gebote und Verbote die ganze Welt beherrschen. Das ist schon beeindruckend hier. Das ewige Wesen hat er vielleicht noch nicht besser gewusst. Das Sittengesetz kommt eben von Gott, dessen Gebote und Verbote die ganze Welt beherrschen. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine Musikpause und dann kommt der dritte Teil, die dritte Antwort auch zu dieser Frage. Wie gibt sich Gott den Menschen zu erkennen? Dritte Antwort hier, durch die göttliche Offenbarung. Auch wieder ein großer Bereich. Also wir brauchen eine ganze Folge, um hier diese Frage zu besprechen. Sie sehen, wie umfangreich das alles ist. Wenn man eben versucht, das auch etwas zu erklären. Wir haben gelernt, dass jeder Mensch mit Sicherheit wissen kann und muss eigentlich. Die Bibel sagt auch, dass die, die sich einreden, dass es keinen Gott gibt, nicht entschuldbar sind. Jeder kann erkennen, dass es einen Gott geben muss. Wir wissen, dass es einen Gott gibt, mit Sicherheit. Erstes Vatikanisches Konzil, wie gesagt. Aber die Eigenschaft in Gott ist, dass Gott zum Beispiel jetzt eben dreifaltig ist. Das wissen wir nur, weil Gott es uns selbst geoffenbart hat. Gott hat sich also frei in seiner unendlichen Liebe entschieden, eben sich zu erkennen zu geben und seinen Heilsplan mitzuteilen. Gott will, dass wir in eine Gemeinschaft mit ihm treten. Gott will, dass wir gerettet werden. Man kann sagen, es gibt hier zwei Dimensionen, Tat und Wort. Taten, Heilsgeschichte, Gott greift gewaltig in die Menschheitsgeschichte ein, angefangen mit der Erschaffung der Welt, Führung des Volkes Israel, der Bund mit Abraham, der Auszug aus Ägypten, dann natürlich auch der Höhepunkt, die Offenbarung in und durch Jesus Christus, Taten und Worte, Propheten, Weisheitslehrer erklären eben die Bedeutung dieser Taten, sind Zitate von Gott drin, wo Gott wirklich spricht, durch die großen Propheten zum Beispiel. Und natürlich auch besonders dann durch das, was der Sohn Gottes selbst gesprochen hat. Jesus Christus ist das endgültige und vollkommene Wort Gottes. Das lesen wir hier auch im Hebräerbrief 1. Gott hat früher auf vielen Weisen zu den Vätern gesprochen, aber in diesen letzten Tagen hat er zu uns durch den Sohn gesprochen. In Gott ist Jesus also nicht nur durch Boten oder Sprecher, Propheten präsent, sondern selbst gekommen. Wer Jesus sieht, sieht den Vater, Johannes 14, sein Leben, sein Leiden, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sind der absolute Kern der göttlichen Offenbarung. Gott hat natürlich auch zahllose und unleugbare Wunder eben gewirkt, um diese göttliche Offenbarung eben zu bekräftigen, zu bestätigen. Wenn wir allein daran denken, dass eben die Bibel, gibt es ein schönes Video, die Bibel beweist sich selbst in ihrer Richtigkeit durch die Prophetie, hat sich immer mal die Mühe gemacht, das anzuschauen. An vielen, vielen Stellen spricht die Bibel prophetisch, verkündet Dinge aus der Zukunft und dann kann man eben Jahre, Jahrhunderte später vielleicht erst, aber man kann es feststellen, dass das jetzt eingetroffen ist. Das sind auch gewaltige Beweise für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das ist die Offenbarung. Wie wird sie weitergegeben? Heilige Schrift, Bibel, Tradition und Lehramt. Wir können öffentliche Offenbarungen und private Offenbarungen eben unterscheiden. Hier, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Die öffentliche Offenbarung Gottes ist abgeschlossen mit dem Tod des letzten Apostels. Die Apostel, von denen ja einige auch eben in den Neuen Testament Bücher der Bibel geschrieben haben. Das ist verbindlich für alle Menschen, für den gesamten Glauben. Und dann gibt es die privaten Offenbarungen. Wir sind nicht verpflichtet, im Gewissen an private Offenbarungen zu glauben. Wenn die Kirche also zum Beispiel ein neues Dogma verkündet, dann stellt sie das klar, dass eben das nichts Neues ist, dass das auch in der Offenbarung enthalten ist. Manchmal gar nicht so ganz explizit, aber doch gut nachzuweisen, dass das schon immer geglaubt worden ist. Also da wird nichts Neues erfunden, das ist nicht möglich. Private Offenbarungen zum Beispiel, auch kirchlich anerkannte Marienerscheinungen wie in Lourdes oder Fatima, das muss man nicht glauben, das sündigt man auch nicht, wenn man das nicht glauben will. Private Offenbarungen fügen auch dem Glauben nichts Neues hinzu. Sie können aber helfen, die göttliche Offenbarung in einer bestimmten Zeit tiefer zu verstehen und danach zu leben. Das ist auch verständlich, dass Gott immer wieder einmal eingreift, oftmals auch durch die Gottesmutter Maria, um uns zu ermahnen, um uns zu belehren, um uns zu helfen, um uns zu trösten. Und Ja, diese privaten Offenbarungen sollte man auch nicht unterschätzen. Man tut das oftmals etwas herunterspielen und sagen, ja, das ist ja nur eine Privatoffenbarung. So wie wenn eine Privatoffenbarung per se schon irgendwo nicht so ernstzunehmend wäre oder sogar etwas anrüchig wäre. Aber wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann kann man sehen, dass viele Dinge eben durch Privatoffenbarungen eingeführt worden sind und ganz großen Einfluss auf das Leben der Kirche daneben auch hatten und haben. Denken wir daran, zum Beispiel durch eine private Offenbarung wird dann das Fronleichnamsfest für die ganze Kirche eingeführt oder die so wichtige Herz-Jesu-Verehrung, eben eine private Offenbarung an die heilige Margareta Maria Alacoque. Gott hat seinen Namen mehrmals in der Bibel geoffenbart. Dem Moses erschien Gott im brennenden Dornbusch und nannte sich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und zum Unterschied von allen geschaffenen Wesen nannte er sich den Alleinseienden. Er sprach nämlich, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende, sozusagen Exodus 3. Alles, was existiert, kann nur existieren, weil Gott es ins Leben gerufen hat und im Leben erhält. Gott ist der per se Alleinseiende in der ganzen Fülle und geschaffen. Bei der Gesetzgebung auf dem Sinai sprach Gott wiederum, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Auch hat der wahre Gott, wie schon gesagt, zur Bestätigung seines Daseins viele Wunder gewirkt. So am Berg Karmel. 450 Baalspriester hatten den ganzen Tag vergebens ihren Gott angerufen. Er soll Feuer vom Himmel schicken und ihr Opfer in Brand stecken. Als aber abends der Prophet Elias, bitte für uns, zum wahren Gott um Feuer flehte, wurde er sofort erhört, 3 Könige. Auch durch die Wunder, die Gott zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft wirkte, offenbarte der wahre Gott den Heiden gegenüber sein Dasein. Denken wir an die 3 Jünglinge im Feuerofen, die da ganz entspannt im Feuer umhermarschieren und tanzen. Denken wir an den Daniel in der Löwengrube. Kluger Mann hat einmal gesagt, ja, warum glauben da manche an Gott, warum nicht? Weil sie eben keinen Gott über sich akzeptieren wollen, hat er geantwortet, ich habe keinen anderen Grund finden können. Wer das Dasein Gottes leugnet, ist also ein Tor sozusagen, ein altes Wort, der ist im höchsten Grade unvernünftig. Ist also eigentlich leichter an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben, hat mal jemand gesagt, es ist unglaublich, was man glauben muss, um nicht zu glauben. Es ist eigentlich so leicht, dass man an den Vater im Himmel glaubt, aber was man sich dann da für Sachen schon ausgedacht hat, eben um das anders zu erklären, das ist schon haarsträubend teilweise. Psalm 13 sagt hier, der Tor, also der Unvernünftige, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Gottesleugner sind also sehr unvernünftig, muss man sagen. Stolze, von sich selbst eingenommene Leute werden oftmals zu Atheisten. Das ist natürlich schon hier ein ernstes Thema, klingt etwas strenger, aber ich denke, über solche Punkte muss man auch einmal reflektieren. Es wird oftmals dann in den Predigten vielleicht eher verschwiegen. Niemals natürlich stellen wir einzelne Menschen bloß oder erheben uns über andere oder lästern. Aber so allgemein muss man diese Dinge eben schon betrachten und drüber nachdenken. Der Stolze will keinen Herr über sich anerkennen. Auch will er von den anderen als sehr gescheit gelten, als aufgeklärt. Der Gläubige wird dann oftmals als rückständig eben oder etwas minder bemittelt teilweise dargestellt, das ist schon oft gegeben. Und der Wissenschaftler ist sehr aufgeklärt. Er muss nicht mehr an die alten Märchen glauben. Die Bibel ist hier sehr deutlich zur Strafe eben für den Stolz. Kann dann schon eine gewisse Verdummung folgen. Römer 1, 22 lesen wir, da sie sich für weise hielten, wurden sie Toren. Oft wären gerade Leute von schlechtem Lebenswandel Atheisten. Der Sünder wünscht nämlich, dass es keinen Gott gibt, damit er ungestraft sündigen könne. Was der Mensch wünscht, das glaubt er gern. Der heilige Augustinus sagt, nur der leugnet Gott, der einen Nutzen davon hätte, wenn Gott nicht wäre. Das ist doch ein genialer Satz hier vom genialen Augustinus. Bitt für uns, nur der leugnet Gott, der einen Nutzen davon hätte, wenn Gott nicht existieren würde. Auch bequeme Leute werden nicht selten Gottesleugner. Gott anbeten und ihm gehorchen kostet Mühe und Selbstüberwindung. Gottes Dasein aber leugnen und sich um Gott nicht kümmern ist leichter und erfordert keine Anstrengung im Leben, ebenso wie Faulenzen viel leichter ist als Arbeiten. Die Atheisten freilich sprechen gegen ihre bessere Überzeugung, denn sie würden nicht so oft von Gott sprechen und Gottes Dasein bekämpfen, wenn sie ihn nicht fürchten und ihren eigenen Worten misstrauen würden. Gibt es einen spannenden Satz, der sagt, es gibt keinen besseren Beweis für die Existenz Gottes als die Atheisten, die ihn bekämpfen. Keiner kämpft gegen irgendeine Fantasiefigur aus einem Märchen, aus einem Comicbuch, aber viele fühlen sich berufen, gegen Gott zu kämpfen. Kein Atheist hat die wahre Zufriedenheit der Seele, sagt die Bibel. Prophet Jesaja 48 steht geschrieben, die Gottlosen haben keinen Frieden. An den Atheisten bewahrheiten sich die Worte des heiligen Augustinus. Unruhig ist unser Herz, solange es nicht in dir ruht, o Gott. Völlige Ruhe gibt es für keinen, das gibt es erst im Himmel, aber doch haben wir als gläubige Menschen gerade durch unser sakramentales Leben viele, viele Tröstungen, wo Gott uns immer mal wieder stärkt. Das hat auch ein Heiliger mal gesagt. Die ganze Weltgeschichte ist eigentlich ein Wechsel zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstungen Gottes. In großer Gefahr ruft so mancher Atheist die Gottheit an. Mancher hat sich auf dem Sterbebett bekehrt. Selbst Voltaire, der Spötter, muss man sagen, leider verlangte vor dem Sterben nach einem Geistlichen. Schließen wir mit einem positiven Gedanken. Sind wir sehr dankbar, dass wir glauben dürfen. Denken wir daran, wie es mal ein großer Papst gesagt hat, dass viel von der Rettung der unsterblichen Seelen von uns abhängt. Und beten wir mehr, tun wir mehr Buße, lieben wir vor allem mehr. Jeremia 17 ist schon hier deutlich, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden, die von dir abfallen, werden in den Staub geschrieben. Beten wir für die, die die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit den Kindern lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen.
Ja, liebe Hörerfamilie, somit sind wir am Ende der heutigen Folge unseres Katechismusunterrichts angekommen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Nutzen Sie doch das Angebot und werden Sie Verkünder des kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Und wenn Sie die heutige Sendung noch einmal nachhören möchten oder weiterführende Informationen suchen, besuchen Sie gerne unsere Internetseite. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.